Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio und diesen Schlagzeilen. Kurswechsel, die Corona-Lage und der Plan der Ampelkoalitionäre, entgegen früherer Pläne nun doch über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag abstimmen lassen zu wollen, prägen die Corona-Debatte. Ankündigung: Die WHO will mit einem internationalen Pandemievertrag besser auf weltweite Gesundheitskrisen vorbereitet sein. Zuspitzung: Die russische Truppenverstärkung an der ukrainischen Grenze sorgen in Kiew und bei den NATO-Außenministern für Unruhe. Aufweichung: Die EU-Kommission will Asylrechte an der Grenze zu Belarus zeitweise aussetzen. Und Gedenken: In Trier erinnern die Menschen an die Amokfahrt eines Autofahrers in der Fußgängerzone mit 5 Toten heute vor einem Jahr. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich dann mit der Macht der Digitalkonzerne. Nun also doch, die künftige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP plant nach langer Abwehr wohl nun doch einen Vorstoß in Sachen generelle Impfpflicht gegen Corona. Eine Abstimmung des Bundestages über einen entsprechenden Gesetzesentwurf soll ohne Fraktionszwang stattfinden. Doch der wahrscheinliche Bundeskanzler Scholz hat vorab schon deutlich gemacht, dass er für eine solche generelle Impfpflicht ist. Fest steht allerdings auch, dass die Planung eines solchen Gesetzes bei der Bewältigung der akuten Corona-Welle nicht hilft. Den Überblick dazu von Johannes Kuhn.
6.000 Corona-Patienten auf den Intensivstationen gleichzeitig. Das wären so viele wie noch nie zuvor in Deutschland. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, geht davon aus, dass dieses Szenario bereits vor Weihnachten Realität wird. Vor der morgigen Bund-Länderschalte fordert DIVI-Präsident Gernot Marx deshalb bundesweite Maßnahmen, zu denen könnte auch ein Lockdown gehören, so Marx.
Es mag ja regionale Unterschiede geben, aber wir haben doch gelernt in der Pandemie, dass insbesondere bundeseinheitliche Maßnahmen letztendlich immer sehr zielführend waren und die Wellen auch gebrochen haben. Wir sehen als Intensiv- und Notfallmediziner keine andere Möglichkeit, als umgehende bundesweit einheitliche notbremsende Maßnahmen zur großmöglichen Kontaktbeschränkung zu fordern.
Einen Lockdown wie im vergangenen Jahr werden Bund und Länder morgen nicht beschließen. Allerdings stehen weitere Verschärfungen an. Als sicher gilt: Ungeimpfte sollen künftig per 2G-Regel vom Einzelhandel bis auf den täglichen Bedarf ausgeschlossen werden. Andere Fragen sind unklar. Zum Beispiel, ob Diskotheken und Clubs bundesweit geschlossen werden. Oder ob der Profifußball mit Minimalzuschauerkapazität planen kann oder mit Geisterspielen rechnen muss. Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht sich auch für Beschränkungen von Familienfeiern zu Weihnachten aus. Die würden dann auch Geimpfte betreffen. Zudem müsse bei den Zusammenkünften von Ungeimpften und Geimpften nachgesteuert werden, sagte sie im ZDF.
Wenn wir zum Beispiel für die Ungeimpften vorschreiben, ihr bleibt in eurem Haushalt plus eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Personen, die ihr treffen könnt, das ist jetzt vorgesehen, dann können trotzdem noch Geimpfte ohne Ende dazukommen. Und dann macht es keinen Sinn mehr. Und das muss man zukünftig ausschließen. Darum haben wir den Bund gebeten.
Die aktuellen Maßnahmen sind das eine. Die allgemeine Impfpflicht ist das zweite Thema, das seit gestern auf der Agenda steht. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz will ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einleiten. Die Abstimmung im Bundestag soll ohne Fraktionszwang, also nach dem eigenen Gewissen, erfolgen. Die allgemeine Impfpflicht könnte dann Ende Februar, Anfang März in Kraft treten, so Scholz. Die scheidende Bundesregierung hatte eine Impfpflicht immer ausgeschlossen. Scholz hatte sie, wie viele andere Spitzenpolitiker, im Wahlkampf ebenfalls abgelehnt. Auch sein Parteikollege, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, galt bislang als Gegner. In der ARD begründet er seinen Sinneswandel mit der aufgetauchten Omikron-Variante. Gegen die helfe nur ein dauerhafter Schutz, so Weil.
Wir können nicht immer wieder nur mit Krisenmanagement reagieren. Wir können nicht immer wieder nur versuchen, Infektionswellen zu brechen, sondern wir brauchen einen hohen, dauerhaften Immunschutz in unserer ganzen Gesellschaft. Mhm. Und den kriegen wir nach Lage der Dinge tatsächlich nur mit einer allgemeinen Impfpflicht. Mir wäre alles andere viel lieber, aber ich glaube nicht mehr dran.
Zustimmung zur Impfpflicht kam heute auch von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU. Vom künftigen Koalitionspartner FDP gibt es unterschiedliche Signale. So sagte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann im Deutschlandfunk.
In dem Moment, wo die Gesundheitssysteme überlastet sind, und die sind es ja eindeutig in einigen Bundesländern, ist vorbei mit Freiwilligkeiten, sondern da müssen wir auch Maßnahmen ergreifen zum Schutze aller.
Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, sagte dagegen bei NTV:
Ich selbst kann mir eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gut vorstellen, weil wir damit ja gerade die vulnerablen Gruppen schützen, Bei einer allgemeinen Impfpflicht bin ich sehr skeptisch, zumal das ja zum Brechen der vierten Welle nichts nützt. Ich kann mich immer nur wiederholen, boostern lassen, Erst- und Zweitimpfung vornehmen lassen. Das ist der Weg aus der Krise.
30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Dieses Versprechen von Olaf Scholz würde 1,4 Millionen Dosen pro Tag bedeuten.
Der Bericht von Johannes Kuhn und die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 wird sicher noch weitergehen. Zumal viele Akteure, die sie jetzt befürworten, sie lange Zeit ja ausgeschlossen hatten. Dazu heute auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Das Für und Wider einer solchen generellen Impfpflicht wird nicht nur in Deutschland geführt. Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich heute dazu geäußert. Jakob Mayer meldet sich aus Brüssel.
Eine mögliche Impfpflicht ist Sache der EU-Mitgliedstaaten, betont Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aber die Diskussion darüber nennt sie verständlich und angebracht, angesichts der Tatsache, dass ein Drittel der EU-Bevölkerung nicht gegen Corona geimpft sei. Wir haben die lebensrettenden Impfstoffe, so von der Leyen, aber sie werden nicht überall angemessen angewendet. Wir sollten möglicherweise über eine Impfpflicht in der EU nachdenken, erklärt die Kommissionschefin.
I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. This needs a common approach. But it is a discussion that I think has to be led.
Dafür brauche es einen gemeinsamen Ansatz, aber diese Debatte müsse geführt werden, so von der Leyen. Nach ihren Worten werden die Wissenschaftler in 2 bis 3 Wochen mehr darüber wissen, wie übertragbar die neue Virusvariante Omikron ist und wie schwer Erkrankungen in der Regel verlaufen. Bis dahin böten volle Impfung und Booster den bestmöglichen Schutz. Die Hersteller BioNTech und Moderna haben nach von der Leyens Darstellung bis zum kommenden Frühjahr die Lieferung von insgesamt 360 Millionen Impfdosen zugesagt. Das reiche, um allen EU-Bürgerinnen und Bürgern eine Auffrischung zu geben. Außerdem werde BioNTech-Pfizer den Impfstoff für Kinder schneller liefern als geplant, nämlich schon bis Mitte des Monats.
Der Bericht von Jakob Mayer. Wir bleiben bei der internationalen Ebene rund um die Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kommt ja seit der weltweiten Verbreitung von SARS-CoV-2 und seiner verschiedenen Varianten aus dem Krisenmodus kaum noch heraus. Gerade erst hat sie die in Südafrika festgestellte Omikron-Variante als besorgniserregend eingestuft. Und neben der ständigen Beobachtung der Corona-Entwicklung hatten in den letzten Tagen auch fast 200 Vertreter aus den Mitgliedstaaten versucht, aus der Corona-Pandemie erste Lehren für die Zukunft zu ziehen. Am Ende dieser WHO-Konferenz in Genf stand der Beschluss, einen allgemeinen internationalen Pandemie-Vertrag entwickeln zu wollen. Das Ziel, besser auf solche Krisen vorbereitet sein. Katrin Hondl.
Mit Applaus feierten die Delegierten in Genf am Vormittag ihren Beschluss. Die 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben sich bei ihrer Sondersitzung darauf geeinigt, ein internationales Abkommen auszuhandeln, einen globalen Pandemievertrag mit dem Ziel, Pandemien künftig besser zu bewältigen.
The adoption of this decision is cause for celebration and cause for hope. That we all need.
Die Entscheidung sei Grund zum Feiern und zur Hoffnung, die wir alle brauchen, sagte WHO-Chef Tedros. Im Namen der Europäischen Union sprach die slowenische UN-Botschafterin Anita Pipan von einem Gewinn für den Multilateralismus und die globale Gesundheitsfürsorge.
The decision we just took is a win for all of us. For multilateralism and global health.
Die Botschafterin Deutschlands in Genf, Katharina Stasch, sagte, es sei ein großer Schritt und eine wichtige Lehre, dass sich die WHO-Mitgliedstaaten heute entschlossen haben, eine gemeinsame Vereinbarung auszuhandeln, um alle Menschen künftig besser vor Pandemien zu schützen. Die Zukunftspläne der Weltgesundheitsversammlung wurden per Videoschalte auch von den Delegierten aus dem südlichen Afrika begrüßt, begleitet allerdings von Kritik an den aktuell von zahlreichen Ländern verhängten Reisebeschränkungen seit der Entdeckung der neuen Virusvariante Omikron durch afrikanische Forscher. Wir sind zutiefst besorgt und enttäuscht über die fehlende Solidarität und die mangelnde Zusammenarbeit, sagte die Vertreterin Botswanas. In einer globalisierten und stark vernetzten Welt ist es gefährlich und weder effizient noch nachhaltig, eine komplette Region auszusperren. Auch die WHO hatte in den vergangenen Tagen wiederholt die Reiseverbote für das südliche Afrika scharf kritisiert. Diese Verbote könnten die Ausbreitung der Omikron-Variante nicht verhindern und auch negative Folgen haben für die künftige Bereitschaft von Staaten, wichtige Informationen über neu auftretende Varianten weiterzugeben. WHO-Chef Tedros erinnerte die Mitgliedstaaten auch einmal mehr an ihre aktuelle Verantwortung für eine gerechtere weltweite Verteilung der Impfstoffe. Ich appelliere an alle Länder, die bereits eine Impfquote von 70% haben, ihre Impfstofflieferungen an die COVAX-Initiative abzugeben. Inwieweit der geplante internationale Pandemievertrag die Weltgemeinschaft bei künftigen Pandemien tatsächlich solidarischer machen wird, ist also die große Frage nach dem feierlichen Beschluss der Weltgesundheitsversammlung. Die konkrete Vorbereitung des Abkommens werde im kommenden Frühjahr beginnen, hieß es in Genf. Bis zur Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 solle das Ergebnis dann vorliegen.
Katrin Hondl über die WHO-Konferenz in Genf. Die Sorge vor der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron klang gerade schon an. Sie scheint ja ansteckender zu sein als die bisher dominante Form Delta. Ob sie aber auch gefährlicher ist, das bleibt weiterhin unklar. Die südafrikanische Regierung sieht sich jedenfalls ungerecht behandelt, da einige Staaten, auch Deutschland, Einreisebeschränkungen gegen Flüge aus dem südlichen Afrika verhängt haben. Nun geht Frankreich noch einen Schritt weiter. Sabine Wachs.
Wer aus einem Nicht-EU-Staat nach Frankreich einreisen will, darf das nur noch mit einem negativen Corona-Test. Ungeimpfte, aber auch Geimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Unter anderem so will Frankreich versuchen, die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante einzudämmen. Im Land gibt es derzeit mehrere Verdachtsfälle auf Infektionen mit der neuen Corona-Variante. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Fälle entdeckt würden, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach dem Ministerrat. Er mahnte zur extremen Vorsicht, warnte jedoch vor Panik. Noch sei die Delta-Variante dominierend und es gebe keine Hinweise darauf, dass Omikron gefährlicher sei als andere Varianten. Zudem erklärte Attal, sei nicht erwiesen, dass Omikron resistent gegen die Impfungen sei. Einmal mehr forderte der Regierungssprecher alle Erwachsenen zur Auffrischungsimpfung auf. Frankreich habe durch seine hohe Impfquote eine Chance, die aktuelle Welle der Pandemie gut zu überstehen. Das dürfe nun nicht verspielt werden. Noch sind die Intensivstationen im Land nicht ausgelastet. Die 7-Tage-Inzidenz aber ist in der vergangenen Woche stark angestiegen und liegt nun bei über 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag wurden mehr als 47.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Gleichzeitig ist aber auch die Anzahl der Corona-Tests in Frankreich gestiegen. In der vergangenen Woche wurden fast 2,4 Millionen Tests durchgeführt. Im Vergleich, Deutschland hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im selben Zeitraum rund 1,8 Millionen Corona-Tests gemeldet.
Sabine Wachs meldete sich aus Paris und so viel zur Covid-19-Pandemie in dieser Sendung. Ein anderes großes, ernstes Thema hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen in Osteuropa aufgebaut. Genauer gesagt an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. In Kiew wächst derzeit die Sorge, dass Russland möglicherweise einen Angriff auf die Ukraine plane. Grund ist eine außergewöhnliche Konzentration russischer Truppen an der Landesgrenze. Russland weist jede Bedrohung zurück. Florian Kellermann über die ukrainische Sorge und die russische Rechtfertigung.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach die Gefahr eines umfassenden Krieges mit Russland heute in einer Rede an die Nation an. Vor dem Parlament sagte er, er sei zu direkten Gesprächen mit Moskau bereit. Nur so könne auch der Krieg im Donezbecken beendet werden, also der Krieg gegen die von Russland unterstützten und angeleiteten sogenannten Separatisten. Wir sollten uns eingestehen, dass wir ohne unsere Armee den Krieg nicht beenden können, aber auch nicht ohne direkte Verhandlungen mit Russland. Das sehen heute auch alle unsere westlichen Partner so, auch wenn es manche Politiker im Inland nicht wahrhaben wollen. Wenn wir das Donezbecken in die Ukraine zurückholen wollen, dann müssen wir handeln. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies Zelenskys Vorschlag unmittelbar zurück. Russland sei im Donezbecken keine Konfliktpartei. Kiew solle direkt mit den Separatisten verhandeln, so Peskow. Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich gestern bei einem Wirtschaftsforum zur Angst vor einem umfassenden Krieg. Sein Land plane nicht, die Ukraine anzugreifen, erklärte er. Putin sagte aber auch, es gebe rote Linien, die der Westen, also die NATO, nicht überschreiten dürfe. Putin machte klar, dass er einen NATO-Beitritt der Ukraine für so eine rote Linie hält. Die Frage ist hier nicht, ob wir einmarschieren werden oder nicht, ob wir kämpfen werden oder nicht. Es geht darum, die internationalen Beziehungen so einzurichten, dass die weltweite Wirtschaftsentwicklung gerechter wird, dass die Sicherheitsinteressen aller berücksichtigt werden. Wenn wir aufrichtig danach streben, wird niemand einer Gefahr ausgesetzt sein. Welchen Zweck die jüngsten russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine dienen, dazu macht die Staatsführung in Moskau keine Angaben. Sie könne auf ihrem Staatsgebiet die Armee so gruppieren, wie sie das für zweckmäßig halte, heißt es. Die meisten russischen Militärexperten sehen zwar eine deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und der NATO. Die unmittelbare Kriegsgefahr halten die meisten Expertinnen und Experten allerdings für gering. Die Zahl der russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze, von bis zu 100.000 ist die Rede, genüge nicht für einen Angriff. Der unabhängige Militärbeobachter Pavel Felgengauer sagte gestern bei einer Expertenrunde: Es gibt diesen Begriff Brinkmanship. Er bezeichnet das Balancieren am Rande eines Kriegs. Es geht darum, die andere Seite zu Zugeständnissen zu bringen. Genau das macht Russland jetzt und das funktioniert. Das Problem dabei, wenn man am Rande des Kriegs balanciert, dann kann er auch eintreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, steigt. Soziologen weisen darauf hin, dass ein Krieg in weiten Teilen der russischen Bevölkerung nicht auf Zustimmung stoßen würde. Eine ähnlich euphorische Stimmung, wie sie nach der Krim-Annexion 2014 herrschte und auch noch während der schweren Gefechte im Donezk-Becken, sei nicht zu erwarten. Eine Garantie für Frieden sei das jedoch nicht, mahnen Beobachter. Der russische Präsident Putin habe seine Macht in den vergangenen Jahren so gefestigt, dass er nicht auf Umfragewerte schielen müsse.
Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann über die immer härteren Töne zwischen Kiew und Moskau. Und auch beim NATO-Außenministertreffen in Riga sorgten die russischen Truppenbewegungen in Richtung Ukraine für Unruhe. Die Ukraine ist bekanntlich kein Mitglied der NATO, doch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und andere sagten Kiew gleichwohl Unterstützung zu. Bettina Klein hat das Treffen beobachtet und meldet sich aus Riga.
Wir müssen wachsam bleiben und jede Eskalation vermeiden, erklärte NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach dem Außenministertreffen in Riga. Jede weitere Aggression Russlands gegen die Ukraine käme zu einem hohen Preis und hätte für Russland ernste politische und wirtschaftliche Konsequenzen.
Any future Russian aggression would come at a high price and have serious political and economic consequences for Russia.
Die NATO bleibe ihrer Unterstützung für die Ukraine verpflichtet. Die Außenminister hatten am zweiten Tag gemeinsam mit ihren Kollegen aus den Partnerländern Ukraine und Georgien über die Sicherheitslage in der Region beraten und, so Jens Stoltenberg, über Russlands andauerndes aggressives und destabilisierendes Verhalten. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte hier ein dreifaches Signal. Erstens eine klare politische Botschaft an Moskau, zweitens harte Wirtschaftssanktionen im Falle eines militärischen Angriffs und drittens den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit mit der Ukraine.
We are confident that if we join efforts, if we act in a coordinated fashion, we will be able to deter President Putin and to demotivate him from choosing the worst case scenario, which is a military operation.
Wenn wir zusammenstehen, werden wir Putin vom worst case Szenario einer militärischen Operation abhalten, so der ukrainische Minister. Sanktionen können jedoch nicht auf NATO-Ebene beschlossen werden. Dies wäre Sache der EU oder einzelner Mitgliedsländer. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA haben sich darüber bereits am Rande des NATO-Treffens verständigt und wollen sich in Zukunft in der Frage abstimmen. Heiko Maas.
Wenn in diesem Rahmen Einigkeit hergestellt wird über bestimmte Maßnahmen, die es geben kann, auch sektorale Maßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen oder auch im Finanzbereich, wird es unsere Aufgabe sein, das auch in der Europäischen Union zu thematisieren. Das aber wird erst der zweite Schritt sein.
Sollte Russland den Weg der Konfrontation mit Blick auf die Ukraine beschreiten, dann werden wir entschlossen antworten, inklusive einer Reihe von Maßnahmen, von denen wir in der Vergangenheit noch Abstand genommen haben, versicherte US-Außenminister Antony Blinken.
Should Russia follow the path of confrontation when it comes to Ukraine? We've made clear that we will respond resolutely, including with a range of high-impact economic measures that we have refrained from pursuing in the past.
Vehement widersprach der NATO-Generalsekretär der Ansicht, das Bündnis müsse Rücksicht auf eine russische Einflusssphäre nehmen. Russlands Präsident Putin hatte Garantien dafür verlangt, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnt.
Ukraine is an independent sovereign nation with international recognized borders.
Die Ukraine ist ein unabhängiges, souveränes Land mit international anerkannten Grenzen. Die Vorstellung, dass die Unterstützung der NATO für ein souveränes Land eine Provokation sei, ist schlicht falsch.
So this idea that NATO support to a sovereign nation is a provocation is just wrong.
Schon die Frage nach einer russischen Einflusssphäre zeige, was hier nicht akzeptabel ist, meinte Jens Stoltenberg. Sie versuchen, Akzeptanz dafür zu erlangen, dass Russland das Recht hat, zu kontrollieren, was seine Nachbarn tun oder lassen.
They try to re-establish some kind of acceptance that Russia has the right to control what neighbors do or not do. And that's the kind of world we don't want to return to.
Dies ist eine Welt, so Stoltenberg, zu der wir nicht mehr zurückkehren wollen.
Bettina Klein berichtete. Auch eine andere Krise spielt derzeit im Osten Europas. Nach wie vor harren Migranten an der Grenze von Belarus zu Polen aus. Warschau und die EU-Kommission werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus internationalen Krisenregionen gezielt nach Belarus zu holen, um sie dann an die Grenze zur EU zu schicken und so die Gemeinschaft unter Druck zu setzen. Nun reagiert die EU-Kommission mit einem sehr umstrittenen, noch nie dagewesenen Schritt. Sie will bestimmte Asylregeln an der Grenze zu Belarus vorübergehend aussetzen. Caroline Born.
Es sind Zugeständnisse an Polen, Litauen und Lettland. Die EU-Kommission schlägt vor, dass sich die drei Länder vorübergehend nicht an einige Schutzrechte für Migranten halten müssen, um ihnen, wie die zuständige Kommissarin Ylva Johansson erklärt, genügend Flexibilität zu geben.
To give these three countries enough flexibility in dealing with this unprecedented situation with more migrants coming than they are used to and in ways that they are not used to.
Damit die Länder mit dieser noch nie dagewesenen Situation umgehen könnten, in der mehr Migranten als sonst kommen und auf eine andere Weise als sonst. Zwar habe die EU bereits durch Verhandlungen mit den Herkunfts- und Transitländern Erfolge erzielt, so die Innenkommissarin weiter, dennoch sollen die Behörden der drei Länder mehr Zeit haben, um einen Asylantrag zu registrieren. 4 Wochen statt wie bisher maximal 10 Tage. Daneben sieht der Vorschlag einfachere und schnellere Abschiebungen vor. Und der Asylprozess soll bis zu 16 Wochen dauern können, während denen die Menschen meist in Auffangzentren nahe der Grenze untergebracht sind. Der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen bezeichnet das als de facto Haft für Migranten. Menschen in Lagern an der EU-Grenze einzusperren sei eine Kapitulation vor der Verschleppungstaktik einiger Mitgliedstaaten. Kommissarin Johansson verteidigt sich gegen den Vorwurf.
No, it's not necessary a detention.
Es handele sich laut ihr nicht unbedingt um Haft und sie versichert, dass das Grundrecht auf Asyl nicht angetastet werde. Lena Dupont, die für die CDU im EU-Parlament sitzt, hält die Vorschläge für richtig.
Sie bieten den Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität, die zeitliche Flexibilität, vor allen Dingen bei Fragen der Registrierung und bei der Verfahrensdauer. Sie greift nicht in die Schutzrechte von Asylsuchenden ein, sondern sie sorgen dafür, dass wir eine frühestmögliche Unterscheidung bekommen können zwischen schutzberechtigt und nicht schutzberechtigt, mit der Konsequenz, dass nicht Schutzberechtigte dann auch konsequent zurückgeführt werden können und müssen.
Mehrere tausend Menschen sind in den vergangenen Wochen von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen und in die baltischen Staaten gelangt. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie in die EU zu schleusen, und verurteilt das als hybriden Angriff. Laut dem grünen Abgeordneten Erik Marquardt hat sich die EU erpressbar gemacht, indem das Recht auf Asyl an der Grenze nicht mehr gelte.
Das freut
Diktatoren wie Lukaschenko, die jetzt mit dem Finger auf die Europäische Union zeigen können und sagen können, seht hier, die wollen, dass ich die Menschenrechte einhalte, aber wenn es ernst wird, halten sie sie selber nicht ein. Menschen können jetzt ewig weggesperrt werden und ihr einziges Verbrechen ist dann, dass sie eben irgendwo nach Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit gesucht haben.
Die Ausnahmeregeln sollen für 6 Monate gelten und müssen noch von den Mitgliedstaaten angenommen werden.
Caroline Born berichtete aus Brüssel. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nennt den Schritt zutiefst beunruhigend. Dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Heute vor einem Jahr, am 1. Dezember 2020, raste unvermittelt am frühen Nachmittag ein Auto durch die Fußgängerzone von Trier. Zeugen berichten, der 52-jährige Fahrer habe gezielt auf Passanten zugehalten. 5 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. Seit August steht der mutmaßliche Täter aus Trier wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht. Heute, am Jahrestag, hielten die Menschen zu einem Gedenken in Trier inne. Dunja von Morsee.
Zur Tatzeit um 13.46 Uhr begann der Gottesdienst im Trierer Dom mit 4 Minuten Glockengeläut. In der Stadt stand währenddessen das Leben still. Menschen in Trier hielten inne und gedachten der Opfer. Den Gottesdienst gestalteten Geistliche aller 4 Konfessionen der Todesopfer. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Seelsorger und Schüler beteiligten sich. Die Schüler übergaben Tonfiguren, die dauerhaft im Dom bleiben. Mit den Figuren soll es im Dom einen Gedenkort geben. Vor einigen Tagen enthüllte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe in der Nähe der Porta Nigra eine Gedenktafel. Trierer haben dort Kerzen aufgestellt. Oberbürgermeister Leibe sagte, dass die Trierer nach der Tat enger zusammengerückt seien. Es werde künftig jedes Jahr ein Ort des Gedenkens geschaffen, das habe er den angehörigen Familien versprochen. Am Abend wird es in der Trierer Konstantinbasilika ein Requiem geben. Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 in der Trierer Fußgängerzone starben 5 Menschen, viele weitere wurden verletzt und traumatisiert. Vor wenigen Wochen starb ein weiterer Mann, der bei der Tat schwer verletzt worden war.
Dunja von Morsee. Und noch einmal ins Ausland. Der Supreme Court der USA überprüft ab heute, ob ein Gesetz aus dem Bundesstaat Mississippi mit der Verfassung der Vereinigten Staaten übereinstimmt. Hinter diesem eigentlich normal anmutenden Vorgang steckt enorme politische Sprengkraft. Denn Mississippi hat sich eine Regelung gegeben, wonach Abtreibungen ab der 15. Schwangerschaftswoche verboten sind. Dagegen gibt es Klagen und nun muss die oberste Ebene entscheiden. Aber es fürchten liberale Kräfte in den USA, dass der derzeit sehr konservativ besetzte Supreme Court seine eigene wegweisende Entscheidung für ein liberales Abtreibungsrecht aus dem Jahre 1973 rückgängig machen könnte. Franziska Hoppen.
Im Fall Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization tritt als Kläger das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaates Mississippi auf. 2018 erließ der Bundesstaat ein Gesetz, das Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verbietet, also rund 2 Monate früher, als es das Grundsatzurteil Roe v. Wade landesweit vorsieht. Eigentlich sollen Abbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt sein, also etwa bis zur 24. Woche. Das Gesetz aus Mississippi zielt darauf ab, diese Regelung zu kippen. Beklagter ist in dem Fall die Jackson Women's Health Organization, die letzte Abtreibungsklinik in dem US-Bundesstaat. Vertreter beider Seiten erhalten je 30 Minuten Redezeit und werden von den 9 Richtern befragt. Eine Entscheidung soll voraussichtlich im Juni nächsten Jahres fallen. Sollten die mehrheitlich konservativen Richter Roe v. Wade tatsächlich kippen, haben mindestens 12 US-Bundesstaaten bereits Gesetze vorbereitet, die sofort in Kraft treten und Abtreibungen weiter massiv einschränken könnten.
Franziska Hoppen. Der türkische Präsident Erdogan verteidigt mit harten Worten eine Währungspolitik, die einen niedrigen Leitzins vorsieht. Das schickt die türkische Lira auf immer neue Talfahrten, so auch heute. Jan Plate.
Seit Anfang des Jahres hat die türkische Lira gegenüber dem Dollar und dem Euro rund die Hälfte an Wert verloren. Immer wieder markiert die Lira neue Rekordtiefs. Zuletzt mussten fast 16 Lira für einen Euro bezahlt werden. Das liegt an Präsident Erdogan und der türkischen Notenbank. Die türkische Notenbank senkte die Zinsen vor kurzem auf 15%, trotz einer hohen Inflation von rund 20%. Präsident Erdogan wünscht sich seit Jahren niedrige Zinsen. Seiner Ansicht nach kurbelt das über günstige Kredite die Wirtschaft an und hilft dem Land. Nun versprach Erdogan in einem Interview mit dem Fernsehsender TRT, bis zu den für 2023 geplanten Wahlen niedrige Zinsen. Doch Investoren verunsichern die niedrigen Zinsen bei hoher Inflation sowie der Druck Erdogans auf die Notenbank. Währungsexpertin Antje Präfke von der Commerzbank.
Es herrscht ein ständiger Wechsel bei Mitarbeitern und beim Management in der türkischen Zentralbank. Das untergräbt natürlich zusätzlich die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, die offensichtlich nicht mehr unabhängig agieren kann. Und entsprechend stärker reagiert der Markt natürlich auch, wenn Sprüche kommen wie, ich will die Zinsen weiter senken. Umso empfindlicher ist der Markt, je stärker Erdogan auf seiner unorthodoxen Position beharrt.
Gegen den dramatischen Verfall der türkischen Lira versuchen sich die Menschen zu schützen. Vergangene Woche gab es einen regelrechten Ansturm auf iPhones von Apple. So wollen die Bürger einen gewissen Sachwert in den Händen halten, bevor die Lira noch weiter abstürzt. Inzwischen sind aber kaum noch Handys oder Autos zu bekommen, weil Händler wegen der ungewissen Lage und steigender Importpreise die Produkte zurückhalten. Ein weiteres Problem: Viele türkische Bürger und auch Unternehmen sind mit Krediten im Ausland verschuldet. Wenn die Lira allerdings weiter abwertet und neue Rekordtiefs erreicht, wird es teurer, Kredite zurückzuzahlen. Das kann Banken und die Wirtschaft in Bedrängnis bringen. Immerhin dürfte die Krise Experten zufolge nicht auf andere Länder übergreifen, zumal einige Volkswirte eigentlich gute Chancen für die Türkei sehen.
Jan Plate über die Talfahrt der türkischen Lira und die Folgen. Und soweit die Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.